Wie schön ist es, dass Jesus nicht nur in dieser Situation da ist, sondern in jeder Lebenssituation, in jeder Situation, wo uns Dinge beschäftigen, wo uns Dinge bewegen, wie jetzt Marion, wie andere Dinge, die uns nicht loslassen, die auf unseren Herzen sind, die uns immer wieder zu diesem Gedanken bringen, worum unsere Gedanken kreisen. Und diese nahe Beziehung mit Jesus oder mit Gott ist dadurch möglich, weil Jesus alles gegeben hat. Nun stellen wir uns jetzt vor, was wäre passiert, wenn Jesus das nicht gemacht hätte? Was wäre passiert, wenn er gesagt hätte, nein, mache ich nicht. Ich werde kein Mensch. Ich sterbe nicht für diese Menschen. Ich nehme diese Last nicht auf mich. Nein, mache ich nicht. Arno Backhaus hat mal in seinem Buch diese Gedanken aufgeschrieben und ich habe noch ein paar Kommentare dazu verfasst oder dazu geschrieben. Ich habe mich ein bisschen seinen Text bedient. Und er schreibt, er hätte Besseres tun können, wie viele Menschen, die dem Glück nachjagen. Er hätte im Himmel bleiben können, wie Könige oder Herrscher, die sich von der Umwelt total abschotten. Er hätte sich ein schönes Leben machen können, wie viele Millionäre heutzutage. Oder er hätte eher Orgel spielen können oder Schach spielen können, wie Menschen, die ihre Hobbys genießen und Spaß haben. Er hätte die Hände in den Schoß legen können, wie Menschen, die im Grunde aufgegeben haben und keinen Sinn mehr in allen sehen. Er hätte jeden Nachmittag spazieren gehen können, wie Leute, die ihr Leben genießen und denen die Gesundheit wichtig ist. Er hätte tatenlos zusehen können für Menschen, so wie Menschen, denen wirklich alles egal ist. Oder er hätte seine Hände in Unschuld waschen können und sagen können, mich betrifft es nicht, so wie es Pilatus getan hat. Oder er hätte einfach vom Kreuz herabsteigen können, so wie es vielleicht ein Zauberkünstler gemacht hätte, heutzutage mit ihren Tricks. Aber Jesus war anders. Jesus hat es anders gemacht. Er ist diesen Weg gegangen, obwohl ihn keiner dazu gezwungen hat. Kein Pflichtbewusstsein, keine irgendwelche Gesetze, die ihn unter Druck gesetzt haben, sondern aus freien Stücken hat er das gemacht, weil er es wollte. Und darum ist es gut, wenn du dir in dieser Passionszeit immer wieder vor Augen hältst, was wäre, wenn Jesus das nicht gemacht hätte? Wo würden wir stehen? Wie würde mein Leben aussehen? Was müsste ich alles tun? Was für Schwierigkeiten gäbe es? Wir sind nämlich in dieser Gewohnheit drin. Jesus hat uns vergeben. Wir können immer wieder um Verzeihung bitten. Wir können darin reden. Für uns ist es ein Stück weit Routine und Selbstverständlichkeit geworden. Ist auch jetzt keine Anklage, geht mir oftmals ähnlich. Aber diese Ermutigung dazu, sich das wieder neu bewusst werden, dass das nichts Selbstverständliches ist. In Hebräer 13, von Vers 12 bis 15, sind wichtige Worte. Also Hebräer 13, von 12 bis 15. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers, und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ist schon verblüffend, wenn man sich bewusst macht, was Jesus alles durchgemacht hat, einfach für diese Tatsache, dass ich zu Gott hingehen kann im Gebet und sagen kann, es tut mir leid. Für diesen einfachen, simplen Satz, Gott verzeih mir. Wie viel das gekostet hat. Jesus starb am Kreuz, hat sich auf diesen Weg gemacht, damit diese Tieropfer nicht mehr notwendig sind. Wenn wir bedenken, wir wissen keine Zahl, aber durch das ganze Alte Testament hindurch, von der Zeit an, wo Gott das festgelegt hat, und du darfst noch Abel und Kain dazu rechnen, weil Abel hat auch ein Tieropfer dargebracht, wie viele Tiere mussten geopfert werden für die Fehler? Ich weiß es nicht. Man kann nur spekulieren. Eine riesige Zahl. Und wie viel Anstrengung und wie schwierig das ist. Und Jesus musste deshalb so einen hohen Preis bezahlen mit seinem eigenen Leben, damit wir anders leben können. Wir lesen im Text, er konnte uns heiligen durch diese Tat. Wir haben immer eine Schwierigkeit mit diesem Wort, weil das klingt recht katholisch für uns. Die katholische Kirche hat ja die verschiedenen Heiligen und dann wird immer wieder bestimmt, die Person hat sehr gut gelebt und jetzt kommt sie diesen heiligen Status. Aber das ist in der Bibel nicht gemeint damit. Heilig ist nicht jemand, der perfekt lebt oder der alles richtig macht oder gut macht. Die Priester im Alten Testament wurden auch für Gott geheiligt. Die Gerätschaften im Tempel wurden für Gott geheiligt. Und das heißt, für den Dienst an Gott beiseite gestellt, darauf zur Verfügung gestellt. Und wenn Jesus mich heiligt, heißt es, ich gehöre ganz zu ihm. Und vielmehr drückt es aus, was meine Zugehörigkeit ist. Und auch im Glaubensbekenntnis, wo wir darüber gesprochen haben, die Heiligen sind nicht die perfekten Menschen, sondern die Menschen, die zu Jesus, zu Gott gehören. Und damals, wo Jesus den Weg hatte, war der Ort Golgatha, Schädelkopf. Und wer schon die Möglichkeit hatte, in Jerusalem zu sein, durfte ja vielleicht diesen Ort anschauen. Damals, in der Zeit von Jesus, war dieser Ort außerhalb. Heute ist in Jerusalem die Stadt so groß, dass es mittendrin ist. Und es ist noch nicht mal sicher, ob es genau der Ort ist, was alle Stadtführer und Touristenbücher dir sagen. Es ist nur eine Vermutung. Man weiß es nicht genau. Und dieser besondere Weg, den Jesus gegangen ist, diesen Entschluss, den er gemacht hat, gesagt, ich gehe diesen Weg. Und Jesus wusste die ganze Zeit, als er auf dieser Erde unterwegs war, was auf ihn zukommt. All die Jahre wusste er immer, das ist mein Ziel, das ist mein Weg. Und er war bereit, sich darauf einzulassen. Und wenn uns diese Bibelstelle sagt, wir sollen dahin gehen, wo er das erlebt hat, soll es natürlich nicht heißen, ich muss nach Jerusalem reisen. Ist jetzt gerade in dieser kriegerischen Situation auch sehr schwierig. Man kriegt nicht wirklich einen Fluch hin und es ist herausfordernd. Ich war im Kontakt mit Wilfried Gotter von den Israel-Freunden. Der sollte eigentlich mal bei uns predigen, aber er hatte einen Fluch gebucht nach Israel und hat ihn sehr kurzfristig gekriegt und deshalb wurde seine Dienst- oder Predigtzeit jetzt nicht in diesem Zeit jetzt gemacht, sondern im Sommer wird er dann bei uns sein. Aber er hat berichtet, wie schwierig und herausfordernd das war. Also Gott erwartet natürlich nicht von uns, dass wir da hinreisen. Wenn du die Möglichkeit irgendwann hast, kannst du das gerne tun, aber es ist nicht heilsnotwendig. Sondern wichtiger ist, dass ich in dieser Gemeinschaft mit Jesus bin. Zum Beispiel beim nächsten Abendmahl. Dass du das bewusst machst und siehst, ich gehe jetzt hin zu Jesus, bin mit ihm zusammen. Dass ich mir bewusst mache, was Jesus da erlebt hat nochmal. Wenn du das in dieser Passionszeit schaffst, dich hinzusetzen und dir bildlich nochmal vorzustellen, was Jesus wohl gefühlt hat. Nicht nur, als es direkt schon mit dem Auspeitschen und Kreuztragen und Kreuzigung losgeht, sondern schon im Vorfeld. Ging in ihm, in seinem Herzen? Was war da los? Welche Gedanken gingen ihm durchs Herz? Und du kannst dich darauf einlassen, indem, dass du aktiv ihn immer wieder bewusst dich dafür entscheidest, dass ich ihm nachfolge und dass ich das mache, was ihm wichtig ist. Nicht, um Pluspunkte zu sammeln, nicht, um gut dazustehen bei ihm, sondern weil er mir so wichtig ist, weil ich mich freue, weil ich glücklich bin darüber, dass ich so ein anderes Leben habe, weil er nicht nur damals alles für mich getan hat, sondern es immer noch macht. immer noch dabei ist. Und aus Freude heraus mache ich das, nicht aus Pflichtbewusstsein oder weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, sondern weil ich das gerne mache. So wie Jesus aus freien Stücken alles durchgezogen hat, so mache ich das auch, genauso wie er aus freien Stücken. Und natürlich erleben wir auch manchmal ein bisschen Verachtung. Vielleicht nicht so hart wie die ersten Christen oder wie Christen, die von Open Doors beschrieben werden in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Umständen. Aber wir haben auch mit Menschen zu tun manchmal, die die Bibel nicht kennen, die die Bibel nicht als Maßstab haben und die uns irgendwie belächeln. Oder wir sehen im Fernsehen, wo Witze gemacht wird über den christlichen Glauben und das tut weh. Und dann fühlst du dich ein bisschen verachtet. Oder Leute wundern sich über dich. Warum machst du das so? Du lässt dich doch ausnützen. Du musst dich doch durchsetzen. Du musst es doch auch wie alle machen. Und das ist manchmal schwierig. Aber du ziehst es durch, weil es ein wichtiges Ziel gibt in deinem Leben. In Vers 14 wird gesagt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir können auch sagen, wir haben hier kein bleibendes Dorf. Oder keine bleibende Ortschaft. Es gibt Dinge im Leben, die uns das alltägliche Leben schwer machen, die uns runterziehen, die uns traurig machen. Und das hilft uns, damit besser umzugehen, wenn wir dieses Ziel immer wieder vor Augen haben. Ich bleibe nicht ewig auf dieser Erde. Es gibt was anderes. Es gibt einen Wohnort, das neue Jerusalem, der Himmel. Der Weg, wo Jesus was vorbereitet hat. Wo wir wissen dürfen, da bin ich irgendwann. Früher oder später, je nachdem, wann meine Zeit ist. Und da ist dieser ganz große Wunsch mit dabei, dass ich absolut mit Gott zusammen sein möchte. Mit nichts mehr, was mich ablenkt. Das kennen wir doch, wenn ich gerade beten will oder über Gott nachdenken will, dann klingelt das Telefon. Oder bei mir, meine Kinder wollen irgendwas und ist irgendein Problem, irgendwas ist kaputt gegangen, Papa, du musst es reparieren. Und verschiedenste Sachen sind da, oder es klingelt an der Tür, oder mir fällt irgendwas ein, was ich vergessen habe, irgendeine Aufgabe, immer ist irgendwas. Oder es ist plötzlich Lärm von draußen, sie tun wieder Bäume fällen oder irgendwas ist immer. Und ich kann mich nicht hundertprozentig auf Gott konzentrieren und dieses Problem gibt es im Himmel überhaupt nicht mehr. Und diese absolute innige Gemeinschaft mit ihm ist wunderbar. Natürlich soll ich mich trotzdem bemühen, dies hier auch zu leben. Ich soll mich jetzt nicht ablenken lassen und aufgeben, das bringt ja nichts, nein. Aber noch tiefer wird es im Himmel sein. Und du hast dieses Wohnrecht darauf hin. Also so, als würde man ein Haus bauen und du hast schon den Mietvertrag in der Tasche und kannst schon packen und kannst dich vorbereiten, dass du da einziehst. Ich habe das in Ravensburg erlebt und war ganz verblüffend, wie Leute, davor kannte ich das irgendwie nicht, hatte ich nicht auf dem im Schirm, wenn Häuser gebaut werden, dass man halt schon ein halbes Jahr oder länger schon den Mietvertrag und alles geklärt hat und auch schon den Einzugstermin, obwohl du gar nicht weißt, ob das so klappt. Aber es ist alles schon im Vorfeld geklärt und dann ziehst du ein und musst halt hoffen, dass alles rechtzeitig fertig ist. Dieses Problem haben wir mit dem Himmel nicht. Wir wissen, dass Gott einen richtigen Zeitplan hat und alles richtig im Blick hat. Und deshalb dürfen wir sehen, dass wir auf der Erde, das ist nicht unsere wahre Heimat. Das heißt jetzt nicht, dass wir das jetzt so machen wie manche Christen, die Amische in Amerika oder es gibt bestimmte christliche Gruppen, die sich zurückziehen und ihre Kontakte zur Außenwelt nur aufs Nötigste reduzieren und so ihre kleine christliche Welt haben, ihre heile Welt. Das ist nicht das Ziel, das sollen wir nicht machen. Wir neigen aber gern dazu, uns abzuschotten. Sondern wir dürfen in der Welt leben und sollen wir auch, dass Menschen Jesus kennenlernen und verstehen, wer er ist durch unser Leben. Aber in dieser Welt ist nicht mehr alles das Absolute und Wichtigste. Wir sollen dafür beten und das Beste der Stadt oder unserer Ortes, unserer Umgebung suchen und beten, dass da Frieden ist, dass die Menschen immer mehr verstehen, wer Jesus ist, dass das Leben normal läuft, dass wir unseren Glauben leben können. Dafür sollen wir eintreten. Und wir sollten vor Augen halten, ich muss mich nicht an diese Erde klammern. Es wird uns nämlich im Fernsehen und durch Menschen immer wieder suggeriert und im Grunde vermittelt, du musst in deiner Lebenszeit alles erreichen, was auf deinem Herzen ist. Und ich stelle die Frage, musst du das? Also wenn ich mein eigenes Leben anschaue, ich habe viele Träume und Wünsche. Und ich sage dir, dass ich das alles schaffe, muss mich Gott wirklich 90 werden lassen oder mehr. Weil ein Leben reicht nicht dafür. Ich würde gern nach Jamaika reisen, ich würde gern nach Japan, wäre interessant. Weiß nicht, ob das funktioniert oder es klappen wird. Und ich hätte diesen Wunsch und das wäre schön und das wäre schön, all dies zu schaffen. Ich weiß es nicht, ob es klappt. Frag mich, wenn mir Gott wirklich 90 Jahre schenkt, wie viel ich dann geschafft habe. Wenn du mich dann noch fragen kannst. Und deshalb ist es vielleicht gut, einen anderen Blickwinkel drauf zu haben. Kann ich mit manchen unerfüllten Wunsch leben? Kann ich mit mancher Krankheit leben? Komme ich zurecht damit, dass meine Berufswahl vielleicht nicht die perfekte ist? Komme ich damit zurecht, dass ich in meiner Jugend manches verpasst habe? Zum Beispiel, wie die Hochzeit war. Oder wie das und das gelaufen ist, wie meine Schulzeit war und Verschiedenes. Kann ich Frieden darüber finden und loslassen und sagen, naja, das war nicht ideal. Ich hätte es besser machen können. Aber dieser Ort, diese Erde ist nicht mein absolutes Ziel. Ich darf gelassener werden, ich darf ruhiger werden, ich muss nicht alles erreichen. Das heißt nicht, dass ich jetzt resigniere und all meine Träume aufgebe und nichts mehr mache und nur noch das Nötigste tue. Ich komme ja sowieso in den Himmel. Darum geht es nicht. Ich darf natürlich Dinge versuchen, aber ich muss mich nicht unter Stress setzen und im Krampf und im Druck sein. Ich muss das erreichen und muss und muss und muss und muss, weil das muss ja sein. Ich muss alles schaffen. Nein, sondern ich darf loslassen. Und darf mich freuen über das, was gelingt und was nicht gelingt. Etwas Schönes wartet auf mich. In diesem Punkt fällt mir Marion ein. Ich habe euch nicht gefragt, liebe Leonhards, Marion hatte bestimmt noch viele Wünsche und Vorstellungen. Und trotzdem sehe ich das, dass Gott dir eine Erfüllung schenkt oder geschenkt hat und wir wirklich sagen können, sie ist an einem besseren Ort. Das gibt Hoffnung, das gibt Kraft. Und auch für unser eigenes Leben, je nachdem, wie viel Zeit uns Gott schenkt und wie viel wir haben, dürfen wir wissen, dass dieser Zugang zum Himmel uns eine Ruhe schenken darf. Eine Ruhe ins Herz, keine Faulheit, sondern eine Ruhe, dass wir unsere Arbeit, unsere Dinge, die wir tun, unsere Aufgaben in Ruhe und ohne unnötigen Stress machen, dass wir uns nicht kaputt machen, sondern das sehen. Und dass dieser Zugang zum Himmel keine Leistungsnachweis ist, ne? Einzerschüler, Einzerchrist, sondern ein Geschenk von Gott ist. Und wir das deshalb haben, nicht weil wir so tolle Christen sind und so alles richtig machen, sondern weil wir dieses Geschenk von Jesus immer wieder neu annehmen. Und so dürfen wir dann, was Vers 15 sagt, Gott ein beständiges Opfer des Lobpreises oder Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Im Tempel gab es ja Rauchopfer und verschiedenste Ehrungen Gottes, wo er verherrlicht wurde und gepriesen wurde. Und natürlich können wir Psalmen laut lesen, natürlich können wir Lieder zitieren und natürlich können wir das vor Augen halten. Aber das Wichtige ist mein Reden, meine Worte, die ich spreche, die ich sage. Und das ist wichtig, wie ich in Wort und Tat lebe. Schaffe ich es, mehr Dankbarkeit drin zu haben? Oder ist sehr viel Klage da? Klage ich mehr, als dass ich dankbar bin? Wie bin ich mit Menschen da? Wir machen das gerne, wir treffen uns und dann beschwert man sich über dies und das, die neuesten Nachrichten. Und kriege ich das hin, dass ich ruhiger werde und darüber sprechen kann, ich bin aber dankbar dafür, dass Gott mir hilft und mich unterstützt, dass er mein Gebet hört. Ja, wir haben dieses Problem, das ärgert mich in den Nachrichten oder das ist schlimm. Aber kann ich Gott trotzdem loben für das Gute, neben nach dem Klagen, wenn ich das beendet habe, dass ich sowas sehe. Also diese Grundgedanken. Ist mein Leben hier auf der Erde das Allerwichtigste? Komme ich mit den Dingen zurecht, die mir nicht gefallen oder Träume, die ich nicht erreicht habe oder Sachen, die mich traurig machen oder Dinge, die mir so wichtig erscheinen wie Ansehen, guter Ruf, Erfolg, glücklich sein, Anerkennung? Oder kann ich mein Ziel vor Augen sehen und kann ich ruhiger und gelassener werden? Und diese Tatsache soll mich zum Nachdenken bringen. Und da möchte ich ermutigen, dass wir in dieser Passionszeit drüber nachdenken und mich selber fragen, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Worauf lege ich viel Wert und worein investiere ich viel Zeit? Und vielleicht sogar zu viel Zeit? Muss ich mich selbst fragen. Und die Frage bleibt, wie kann ich Gott ein Dankopfer mit meinem Leben persönlich als Christian Riedig, und du kannst deinen Namen einfügen, geben? Und wie kann ich diese schöne Hoffnung, die ich habe, wie kann ich die den Menschen weitergeben? Wie kann ich darüber sprechen, das klar machen? Und welche Möglichkeiten habe ich, das den anderen Menschen weiterzugeben? Welche Art passt zu mir, dass ich so ein Licht in der Welt bin? Dazu ermutige ich uns und wünsche uns, dass wir so diese Passionszeit leben. Amen.